Imam trifft. Heute mit dem ehemaligen AfD-Chef Professor Jörg Meuthen.
Ja, was vielleicht gut wäre, direkt zu Anfang, könnte man sich kurz vorstellen. Das wäre, also ich kann ja kurz anfangen und dann würde das natürlich auch mich interessieren und auch die Zuschauer, was sie aktuell machen. Und eine Kurzvorstellung wäre schon wirklich hilfreich. Also mein Name ist Said Ahmed Arif. Ich bin Imam und islamischer Theologe, bin in Pakistan geboren, in Wiesbaden aufgewachsen, habe islamische Theologie studiert. Das war damals nur in Toronto möglich, habe das dort gemacht und bin seit, genau 10 Jahre, also bin seit 10 Jahren, arbeite sozusagen für die Gemeinde hier in Deutschland. Und seit Ende 2013 bin ich in Berlin, war eine Zeit lang zuständig für die 9 Bundesländer, da hatten wir 6, 7 Gemeinden gehabt, haben wir immer noch. Und bin aber seit einigen Jahren jetzt hauptsächlich zuständig für Berlin und Brandenburg, also betreue die Gemeinden dort. So viel erstmal zu mir und jetzt gerne auch Sie.
Ja, zu mir. Also ich bin Jörg Meuthen, bin von Hause aus Volkswirt, habe lange Jahre gar nicht weit von hier an der Hochschule Kiel unterrichtet, Volkswirtschaftslehre, Statistik für Theorien der europäischen Integration, das ist so meine Domäne. Bin 2013 in die Politik gegangen und 2015 dann, das werden die meisten von mir wissen, Parteivorsitzender oder Bundessprecher, wie das dort heißt, der Alternative für Deutschland geworden, war das 6,5 Jahre lang und habe diese Partei aber aus Gründen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, wobei das kein Thema ist, das ich so gern beleuchte, aber können wir gerne aufmachen, im Januar dieses Jahres verlassen. Habe mir einige Monate Auszeit genommen und bin jetzt Mitglied der Deutschen Zentrumspartei, wo ich mich sehr wohl fühle. Das ist eine kleine, noch jedenfalls unbedeutende Partei mit großer Geschichte. Die gibt es länger als jede andere Partei in Deutschland. Zu Zeiten der Weimarer Republik war die mal sehr relevant, hat auch Reichskanzler gestellt, ist dann aber durch das Aufkommen der CDU nach dem Krieg in der Versenkung verschwunden. Und ich habe mir das sehr genau angeschaut, da fühle ich mich wohl, das entspricht meinem Weltbild. Da arbeite ich nun politisch weiter und dann mache ich natürlich parlamentarische Arbeit. Da bin ich jetzt seit 2017 im Europäischen Parlament in Straßburg. Da komme ich übrigens auch gerade her, da war nämlich heute Mittag noch Abstimmung und nehme da mein Mandat wahr.
Was also direkt zu Ihrer Vorstellung auch anknüpfen, was mich interessieren würde, ist was war so der Gedanke oder der Beweggrund, warum Sie überhaupt in die Politik gegangen sind 2013?
Das kann ich, glaube ich, sehr präzise sagen. Es lief damals schon vieles in der Regierung damals von Angela Merkel schief. Und es gab damals den Parteigründer Bernd Lucke, der wie ich Volkswirt ist und der sich gegen diese völlig verfehlte Euro-Rettungspolitik wandte. Und der im Grunde genommen politisch das vertrat, was ich all die Jahre vertreten habe. Ich habe da an dem Thema schon in der Uni Köln gearbeitet, zu meiner Assistentenzeit. Und ich war eigentlich immer Politikbeobachter. Und da passte es aber jetzt so sehr, dass ich gesagt habe, komm, da machst du mit. Also völlig ohne eigene Ambitionen. Ich hatte mitnichten vor, da hauptberuflich in die Politik einzusteigen. Aber ich wollte diese Richtung unterstützen, weil ich die für sehr, sehr richtig hielt und nach wie vor halte. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten über die anderen Politikfelder, die heute mehr im Vordergrund stehen. Migrationskrise, Klimapolitik und so weiter. Aber das ist ein Thema, wir erleben das gerade wieder, das ein ganz wichtiges ist und das, wenn man das falsch macht, also Geld- und Währungspolitik, darum geht es da, den Menschen um die Ohren fliegt. Sie sehen das im Moment, wir haben jetzt 10% Inflation und Sie müssen sich vorstellen, was das für die Menschen heißt. Die sind in größten Nöten, weil eben gerade auch die Preise besonders steigen, die Menschen brauchen, also die Lebensmittelpreise und die Energiepreise. Das ist Ergebnis einer völlig verfehlten Geld- und Währungspolitik. Wegen dieses Themas bin ich 2013 da in die Politik gegangen.
Also hauptsächlich um die Politik oder ja, die Politik des Landes in eine Richtung zu lenken oder den Beitrag zu leisten, so dass es im Interesse auch dem Allgemeinwohl hier in Deutschland ist. Kann man das so formulieren?
Das kann man so formulieren, ja. Es ging mir darum, dass ich gesehen habe, dass hier politische Weichenstellungen völlig falsch gemacht werden.
Mhm.
Und ich meine, klar, das ist meine Domäne, solche Sachen. Ja, komm, jetzt zier dich nicht, dann geh da rein und leiste deinen Beitrag dazu auch in der Politik und nicht nur an der Hochschule. Das habe ich versucht, das hat mich dann relativ weit getragen. Ohne dass ich das beabsichtigt hatte. Es war eine unglaublich interessante Zeit und die ist es eigentlich heute immer noch. Und Sie können heute exemplarisch sehen, was passiert, wenn die Verfehlungen, die man damals begangen hat, nicht bereinigt werden. Sie sind nicht bereinigt worden und wir haben heute all diese Probleme. Die kommen jetzt in den 20er Jahren zu voller Blüte zum Leidwesen der Menschen. Und hier geht es im Grunde genommen um alle Menschen in unserer Gesellschaft.
Also ist ja eine, sagen wir mal, ist eine recht noble Absicht gewesen. Aber wenn man merkt ja halt, man beginnt bestimmte Dinge und bestimmte Sachen manchmal mit einer noblen Absicht, aber auf dem Weg dorthin vergisst man manchmal die Absicht oder man verliert auch so ein bisschen die Orientierung. Wir sind ja heute sozusagen im Gespräch, ich bin ein islamischer Theologe und wir wissen, dass die AfD ist nicht so ganz ziemlich den Islam und Muslime als potenzielle Gefahr sieht und gesehen hat. Hat sich das bei Ihnen mit dem Austritt geändert oder ist das?
Nein, wissen Sie, ich habe dazu eine Position immer schon gehabt, die habe ich auch heute noch. Und diese Position ist, dass ich in der Tat Strömungen im politischen Islam hochgradig kritisch sehe. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht übersehen. Dass ich aber nun ich bin freiheitlicher Mensch, durch und durch, das prägt mein Denken. Und dazu gehört auch die Religionsfreiheit. Das ist Selbstverständlichkeit. Ich habe also von zum Beispiel von Ahmadiyya schon 2016 eine Einladung gehabt, da war ich in einer Moschee. War für mich eine sehr, sehr interessante Begegnung. Das war für mich auch selbstverständlich, diese Einladung anzunehmen. Das ging auf Einladung von Ahmadiyya und ich habe gesagt, na klar mache ich das. Bin dahin und es war eine gute Begegnung. Und dann passierte etwas im Nachgang, was ich gar nicht erwartet hätte, dass mich Menschen aus der Partei angegriffen haben und haben gesagt, was macht denn der Beutner? Kann nicht wahr sein, der geht in eine Moschee, der zieht sogar die Schuhe aus. Ja, Entschuldigung, wenn ich in ein Gotteshaus gehe, gleich welcher Religion, dann passe ich mich selbstverständlich dort den dortigen Sitten an. Ich gehe auch nicht in eine Synagoge und ziehe keine Kippa auf. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich wusste also zunächst gar nicht, wie mir geschieht und dachte, wenn man aus dem freiheitlichen Ding kommt, sind das Selbstverständlichkeiten. Bin dafür aber hart angegangen worden in der Partei. Und das waren letztlich, sind das auch die Strömungen in der Partei, die Jahre später dann dazu geführt haben, weil die immer dominanter wurden, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr verantworten.
Was mich so ein bisschen, ich habe dieses Interview mir mal durchgelesen, was ja im Fokus dann veröffentlicht wurde, war ziemlich interessant, weil mich einige Positionen auch etwas überrascht haben, weil sie der typischen AfD-Parteilinie nicht sozusagen gefolgt sind. Zum Beispiel Moscheebauten oder auch andere Aspekte, wo die Position jedenfalls etwas weicher war als jetzt die der Parteilinie. Und was mich aber irritiert hat, dass nur wenige Wochen oder schon einen Monat später, ich bin mir nicht sicher, das Parteiprogramm verabschiedet wurde und von den Positionen, die Sie in der Moschee sozusagen oder im Interview vertreten haben, kaum was zu finden war.
Ernst? Das sind die Dinge, mit denen ich gehadert habe. Schauen Sie, auch wenn man Vorsitzender einer Partei ist, kann man nur nicht erwarten, dass man sich mit allen Positionen, die man selber vertritt, durchsetzt. Und hier war eine andere Strömung eindeutig stärker und da haben sich dann eben eher die, ich nenne sie mal Hardliner, durchgesetzt. Damit war ich nicht glücklich. Also es ist, wissen Sie, ich glaube gar nicht, dass ich eine weiche Position vertrete. Ich vertrete eine knallharte Position. Ich habe sehr klar, werden wir sicherlich auch noch zu kommen, darum geht es nicht. Es geht um grundsätzlichen Wertekompass. Es geht um Respekt, den man erstmal seinem Gegenüber entgegenbringt. Und wenn das nicht gewahrt ist, dann wird's gefährlich und dann kriegt es eine Schlagseite. Und das habe ich schon bei vielen da erlebt. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte jetzt auch nicht meine ganze frühere Parteienbauschenbogen verdammen. Ich bin da wirklich fragwürdigen Gestalten begegnet, ja. Ich bin aber auch sehr vielen vernünftigen Menschen begegnet. Und es war ein langes Ringen über Jahre. Welche Linie setzt sich durch?
Was würden Sie denn so Ihrer Ansicht nach den vernünftigen Menschen mitgeben, also im Nachhinein, wo Sie jetzt aus der Partei ausgetreten sind, denen immer noch in der Partei sind, gerade auch jetzt in Bezug zu den Islamthemen?
Die meisten Vernünftigen sind draußen. Ja. Es sind ja vor mir viele, viele andere ausgetreten.
Mhm.
Und ich bin immer wieder angegriffen worden, auch von außen, wie hältst du das da aus? Und ich bin sozusagen einer der Letzten, der da gegangen ist, der nicht diese doch sehr, sehr krassen Positionen vertritt. Das muss letztlich jeder mit sich selbst ausmachen. Also ich kenne auch heute noch einzelne Leute in der Partei, die ich schätze, respektiere, wo ich weiß, es sind im Kern anständige Menschen. Mit denen habe ich auch gesprochen, aber ich habe keine Abwerbeversuche gemacht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war klar, an einem bestimmten Punkt, das geht nicht mehr. Und ich habe das nicht bereut. Ich bin eigentlich seitdem freier, glücklicher. Und in der Partei, in der ich jetzt bin, fühle ich mich sehr viel wohler, weil sie eben wirklich diese klar konservativ-freiheitlichen Positionen hat, die mich auch prägen.
Also sagen wir mal, gut, die Vernünftigen sind nicht mehr da, aber die Unvernünftigen sind noch da.
Ja, ja.
Was würden Sie denen mitgeben, gerade auch in Bezug zu den Islamthemen? Das oder auch generell, dass man sie sozusagen, wie könnten Sie, oder sehen Sie sich noch überhaupt in der Position, jetzt von außen heraus, da Impulse zu setzen und vielleicht ein paar Positionen, ein paar Menschen dort zu erreichen?
Überhaupt nicht. Also ich bin aus der AfD draußen. Und wer einmal rausgeht, die Erfahrung haben vor mir auch andere gemacht,
der ist der Verräter,
der ist übel, der ist von einem Moment auf den anderen indiskutabel. Also mir läge es völlig fair, denen jetzt Ratschläge zu geben, sie würden auch völlig verpuffen.
Mhm.
Das interessiert keinen Menschen mehr.
Und wenn wir uns, Sie haben ja erwähnt gehabt, diese Islam, sagen wir mal, dass Sie gesagt haben, dass Sie bestimmte islamische Strömungen, dass die gefährlich sind.
Mhm.
Und das ist ja auch überhaupt nicht zu verneinen, also gerade auch in Bezug zu unserer Gemeinde, die selbst Opfer von Extremismus ist, leider. Aber schauen Sie, ich würde niemals auf die Idee kommen, als Muslim sozusagen, der ja das der ganz klar als praktizierender Muslim sieht und weiß und unterscheiden kann, zwischen dem, was der Islam lehrt und das, was Leute im Namen des Islam tun. Ich würde daher nie auf die Idee kommen, zu pauschalisieren oder zu generalisieren, aber ich habe öfters, also hauptsächlich natürlich, wenn man ein AfD-Parteiprogramm sich anschaut, wenn man auch ihre Aussagen sich anschaut, ich weiß nicht, wie sie aktuell dazu stehen, dass einfach simpel generell Begriffe benutzt werden, wie Muslime oder der Islam, und nicht unterschieden wird. Und das ist etwas, was mich halt auch immer wieder irritiert. Klar, wie ich bereits erwähnt habe, auch ich selbst und wir selbst, die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft, und ich meine, die meisten Opfer vom Terrorismus sind ja Muslime selbst. Die meisten Anschläge gab es in Irak, Afghanistan und Pakistan. Die meisten Opfer sind Muslime. Nun, dennoch kommen nicht diese Muslime auf die Idee, weil sie ja das durchschauen können, aus der Endperspektive heraus den gesamten Islam oder Begriffe zu nutzen, die denn das allgemein Islam sozusagen den Finger auf den Islam zeigen oder auch Muslime. Aber ich sehe das, habe im AfD-Parteiprogramm sowieso, aber auch in Ihren Aussagen, die Sie zuvor getätigt haben, dass da sehr undifferenziert pauschalisiert wurde, der Begriff Islam benutzt wurde.
Das ist eine schwere Sache. Ich spreche zum Beispiel auch darüber, dass das Christentum in einer Krise ist. Das ist ja auch eine undifferenzierte Aussage, weil natürlich es auch Strömungen im Christentum gibt, die nicht krisenbehaftet sind. Trotzdem mache ich diese Aussage. Aber das heißt, man ist, wenn man im politischen Kontext ist, immer in irgendeiner Form pauschalierend. Und damit verliert man an Präzision. Das ist völlig unvermeidbar. Sonst würde man auch endlos reden und würde das auffasern bis zum geht nicht mehr. Und Politik, das habe ich ja so gelernt, tatsächlich in den Jahren in der Politik funktioniert schon sehr anders als zum Beispiel Wissenschaft. Als Wissenschaftler halte ich eine Vorlesung, da habe ich 90 Minuten Zeit, da kann ich das alles aufdröseln. In der politischen Rede habe ich niemals 90 Minuten. sondern sehr viel kürzer. Und dann bringt man Dinge auch kürzer auf den Punkt. Und dabei sind auch Vereinfachungen, die dann manchmal eben der komplexeren Realität doch nicht vollständig gerecht werden. Ist so.
Ja, das Problem damit ist nur, dass sich solche Formulierungen direkt zum Beispiel auf mein Leben auswirken.
Oder auf das Beispiel.
Ein Beispiel ist ganz einfach, weil die Menschen im Allgemeinen nicht differenzieren können. Und dann wird die Moschee irgendwie angegriffen oder auch Droh-E-Mails oder zum Beispiel auch besonders Frauen bekommen es mit Kopftuch am heftigsten ab. Also das ist meine Wahrnehmung. Und die, wo, also ich habe selbst intern auch in der Gemeinde auch gefragt, also in meinem Umfeld kenne ich keine Frau, die Kopftuch trägt und keine negativen Erfahrungen gemacht hat. Also das geht dann halt von Blicken bis zu Übergriffen und Gewalt. Und ich weiß, wie sie, also sie versuchen sich in der Politik so simpel wie möglich zu formulieren. Aber wenn man weiß, dass das direkte Konsequenzen für Menschen hat, dann würde ich doch einfach zum Beispiel, ich könnte doch einfach mal Begriffe nutzen und differenzierter einfach sagen und sagen, extremistische Strömungen im Islam. Das ist ja nicht so schwierig. Das sind ja nur zwei zusätzliche Wörter. Andere Parteien machen das auch so. Andere wissenschaftliche Akademien und so weiter und so fort nutzen diese Terminologien, weil man weiß, dass Wörter tatsächlich auch Konsequenzen haben und Menschen im in der Allgemeinheit nicht differenzieren können.
Na, muss ich sagen, also so ein bisschen dann wirklich in Zitationen von mir reingeht, ich würde für mich schon in Anspruch nehmen, dass ich nie den Hau draufgegeben habe.
Wirklich nicht?
Nein, ja. Wirklich nicht. Also vielleicht haben Sie Zitate da, dann konfrontieren Sie mich damit, dann bröseln wir das auf. Ich stelle mich dem vollständig, sonst säße ich ja auch nicht hier. Und ich sage nochmal, das ist nicht das erste Gespräch, das ich höre mit Amadea. Und ich halte es für richtig, das zu tun. Ich meine, ich differenziere in meinem Privatleben auch. Wenn ich mit meinem 12-Jährigen zum Fußball gehe, da ist die halbe Mannschaft ist muslimisch, weil das sind Kinder von türkischstämmigen Menschen sehr, sehr stark. Ich stehe da mit den Vätern, manchmal auch Müttern, und wir jubeln oder betrauern, wenn sie ein Tor kassiert haben, mit den anderen. Das ist ein völlig normales Miteinander. Ich bewege mich auch gar nicht so gern in dem religiösen Kontext, sondern in dem, ich meine, ich mache ja Politik. Und für mich ist der maßgebliche Punkt immer unsere Rechtsordnung. Ob das jetzt Christen, Muslime oder Juden sind, unsere Rechtsordnung ist zu respektieren. Und ich habe das aber auch in Reden immer wieder gesagt, es sind mir alle Menschen, gleich welcher Religion, welcher Hautfarbe, willkommen, wenn sie sich hier positiv in die Gesellschaft einbringen und wenn sie unsere Rechtsordnung vorbehaltlos annehmen und akzeptieren. Mhm. Und nun gibt es extremistische Strömungen im Islam, die sie zum Beispiel im jüdischen Glauben für meine Begriffe nicht so finden, jedenfalls habe ich die noch nicht gesehen, die sagen, also euer Grundgesetz, eure Werteordnung, die interessiert mich überhaupt nicht, für mich ist maßgeblich die Scharia. Und die Scharia ist nun jedenfalls zu weiten Teilen mit unserem Grundgesetz komplett inkompatibel. Das sind die Dinge, wo ich dann auch mal sehr, sehr klar sage, ihr lieben Leute, das geht nicht. Wir haben ja eine Rechtsordnung, die gilt für alle Menschen, gleich welchen Glaubens, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Hautfarbe und so weiter.
Ja, also 2016 und danach hat man ja gesehen, dass die AfD ihren Schwerpunkt auf Islam gelegt hat. Das haben sie auch nach außen so getragen. Und das war ein Schwerpunkt, der gelegt wurde.
Von meinem Leidwesen.
Genau. Sagen. Und da in diesem Zusammenhang, ich erinnere mich noch auch spezifisch an Zitate von Ihnen. Sie haben natürlich als Bundessprecher das gestützt und haben, da sind auch wirklich Worte aufzufinden, wie das allgemeinert formuliert, der Islam genutzt wurde und auch im Zusammenhang, dass das ein, ja, also Sie haben das Wort dort Bevölkerungsaustausch nicht benutzt, aber schon.
Nein.
Aber ein sehr Wörter wie zum Beispiel, dass der demografische Wandel dadurch beeinflusst wird und so weiter und so fort. Also einfach etwas umschrieben. Und da gibt es eigentlich sehr klare Zitate. Und das ist, was mich immer irritiert. Also Sie sind ja nicht, ich habe ja schon mal mit Menschen gesprochen, die der AfD zugehörig sind und auch mit den Streitgesprächen auch gehabt. Und was mich immer irritiert hat, ist immer, dass man, wenn wir im Gespräch sind, hat das immer gut geklappt, man hat sich gut ausgetauscht. Aber im Nachhinein hat man sich von den Positionen gar nicht eigentlich wegbewegt. Also die Begriffe wurden immer weiterhin so benutzt wie zuvor. Es wurde weiterhin verallgemeinert, weiterhin pauschalisiert. Und mir schien das immer so, dass eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die AfD-Leute entweder selbst nicht überzeugt sind von dem, was sie tun und sich eher treiben lassen von der allgemeinen Stimmung in der Partei.
Jetzt pauschalisieren Sie natürlich. Solche mag es nämlich geben und es gibt andere. Ja. Es gibt auch, es hat nie die AfD gegeben. Ich habe mein Ausstieg aus der Partei nahm eigentlich seinen Anfang, als ich das jetzt richtige Jahr erwische, 2019 oder 20, ich glaube 2020 war es im April, darauf hingewiesen habe, dass wir eigentlich zwei Parteien in einer sind. Da haben wir nämlich die gemäßigten Strömungen, deren Häuptling in Anführungsstrichen war ich über all die Jahre. Und da haben wir extremistische Strömungen. Und die reden vom großen Bevölkerungsaustausch, Great Reset und all diese Geschichten. Und deren Häuptling kennen sie auch, der sitzt in Thüringen. Ja? Das ist inkompatibel. Das passt nicht zusammen. Und ja, Sie haben ja recht, Sprache ist eine Waffe. Darum muss man sorgsam damit umgehen. Darum habe ich mich, und ich möchte mal sagen, in 99% der Fälle habe ich das auch geschafft, immer sehr sorgsam ausgedrückt. Dass man mal in einem Gespräch einen Satz sagt, wo man anschließend sagt, den hätte ich vielleicht anders sagen müssen. Das kann man nicht vollständig vermeiden. Aber grundsätzlich bin ich, das dürfen Sie mir glauben, in meiner Partei auch dafür, ich habe es ja eben schon erwähnt, schon ab 2016 dafür kritisiert worden, dass ich da eben keine Hardliner-Positionen fahre, sondern ich sage, man muss im Gespräch bleiben und die gemeinsame Klammer ist die Rechtsordnung. Aber ansonsten, wir haben es mit Menschen zu tun und ja, also die Position, die ich eben, ich will mich jetzt nicht endlos wiederholen.
Ja, wie ist das eigentlich? Würden Sie sagen, jetzt aktuell würden Sie sagen, dass der Islam eine potenzielle Gefahr ist oder Muslime eine potenzielle Gefahr ist? Würden Sie so die Aussage so unterstreichen oder würden Sie das anders formulieren?
Nee, so pauschal nicht. Es gibt aber extremistische Strömungen im Islam, die sind eine Gefahr. Weil sie durchaus terroraffin sind und weil sie unsere Rechtsordnung nicht akzeptieren. Das ist indiskutabel und da vertrete ich auch, um daran keinen Zweifel zu lassen, eine harte Linie. Wer unsere Rechtsordnung nicht akzeptiert, der muss die Folgen dann dessen auch tragen. Ich will hier eine auf dem Grundgesetz basierende Gesellschaft haben und wer sich daran nicht hält, das ist aber jetzt nicht speziell auf Muslime bezogen, sondern auf alle Menschen, der muss die Konsequenzen spüren, dass das so nicht geht. Und das ist nun, ich würde sagen, das ist jetzt eine differenzierte Stellungnahme. Ja, ich würde niemals sagen, Muslime in Toto seien in Gefahr. Ich kenne ja viel zu viele. Also nehmen Sie die Eltern der Mitspieler von meinem Sohn am Fußballplatz. Die sind keine Gefahr für die Gesellschaft. Die Leute gehen arbeiten, die respektieren unsere Rechtsform. Und ich meine, das ist doch das Gros. Das sind doch die allermeisten. Ja? Und dann gibt es noch ein paar Brunnenvergifter, die extremistisch und terroristisch drauf sind. Und das führt dann genau in diese Situation rein, dass dann pauschaliert wird und gesagt wird, das sind die Muslime. Das tue ich aber nicht.
Wenn wir uns mal die AfD anschauen, dann sehen wir ja, dass ja sehr stark der Schwerpunkt gelegt wird auf islamistische Terrortaten, islamistische Hass, also Terror und Straftaten. Und es wird oft klein geredet, auf der anderen Seite rechtsextreme Hasskriminalität. Und wie sehen Sie das? Welche Gefahr ist dann größer? Weil wenn wir uns die Statistiken anschauen, ist es ja relativ eindeutig, dass die rechtsextremistischen Straftaten viel, viel um ein Vielfaches größer sind, laut dem Bundesinnenministerium, als jetzt die islamistischen Straftaten, die es gibt. Und dennoch sehen wir aber, dass der Schwerpunkt sehr stark oder oft wird das sehr klein geredet. Wie sehen Sie das? Sehen Sie oder kennen Sie die Gefahr, die von rechts ausgeht, in die Straftaten? Und wie sind die Statistiken für Sie glaubhaft? Weil einige sagen ja auch, ja, das stimmt ja einfach alles nicht.
Also lassen Sie mich vielleicht eine Sache an dem Punkt mal voranstellen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über AfD.
Ja.
Und ich sage also nochmal, ich gehöre der Partei nicht mehr an.
Ja.
Und da lege ich auch großen Wert drauf und ich weiß ja, warum ich hier nicht mehr angehöre.
Denn ja? Mir ist nur wichtig, warum ich da...
Also da können wir auch noch auf andere Themen als die AfD auf der Klaviatur drauf runterspielen. Denn ich will damit gar nicht mehr so verbunden werden. Ich will das Gespräch hier an dem Punkt aber auch nicht verweigern, weil das natürlich ein Bestandteil meines Lebens ist. Ich war da 6,5 Jahre Vorsitzender.
Ja.
Ist doch logisch. Ich habe in, ich weiß nicht, wie vielen Reden gesagt, das können Sie gerne überprüfen, dass wir eine Position haben müssen, die jede Form von Extremismus und extremistischen Taten, und Extremismus beginnt mit dem Wort und mündet dann auf den Taten, ablehnen müssen. Und zwar kategorisch und eben auch mit dem, mit der ganzen Strenge des Gesetzes ahnden müssen. Das gilt für Rechtsextremismus, das gilt für Linksextremismus und das gilt natürlich auch für religiösen Extremismus. Und wenn er von Muslimen kommt, ist es eben muslimischer Extremismus. Ich bin gar kein so großer Freund der Aufrechnung. Diese Statistiken, und von Statistik verstehe ich was, die sind nicht immer super solide, weil man nicht genau weiß, wer hat da was gemacht. Also wenn irgendwo irgendwelche Linksextremisten irgendwas an die Wand malen mit Hakenkreuz-Symbol, dann gilt das als rechtsextremistische Straftat, ist aber von Linksextremisten begangen worden. Also muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Auch das will ich nicht pauschalieren. Rechtsextremismus ist eine Gefahr, Linksextremismus ist eine Gefahr und religiöser Extremismus ist auch eine. Und wir sind gut beraten, wenn wir alle gemeinsam, die wir vernünftige Menschen sind, diesen Gefahren mit Strenge begegnen.
Also der Grund, warum und weshalb mir auch wichtig ist, ein bisschen so einen Kontrast zur AfD zu haben, um einfach, für mich ist es zu sehen oder wichtig, inwieweit sich die Positionen von vorher geändert haben oder nicht geändert haben. Und daher ist es für mich auch, also finde ich interessant, einfach den Bezug von damals, also zur AfD auch zu haben. Aber wenn ich mir eine Sache, oder wir können ja jetzt eigentlich auch nochmal, sehen wir mal an, zu den aktuellen Standpunkten auch zu kommen. Also eine Sache, die ist ja, ja, also vielleicht, wo sehen Sie die, wenn Sie über Muslime und Islam, wenn wir darüber sprechen, wo sehen Sie eigentlich dann eine komplette Unverträglichkeit? In Bezug auf Islam, Muslime, das haben Sie ja auch schon erwähnt, Scharia. Und darauf könnten wir vielleicht noch ein bisschen eingehen. Und zweitens würde mich auch interessieren, auch der Gebetsruf, die aktuelle Debatte, die da ist. Ne?
Das ist ein gutes Thema. Ich habe auch gedacht, dass wir das haben.
Genau, das
ist auch
noch.
Da habe ich wahrscheinlich auch nicht die Meinung, die Sie sich wünschen würden.
Genau,
das kann man gerne darauf eingehen.
Deshalb dachte ich, wäre das auch nochmal ein Thema. Und vielleicht, wo. Ich denke mal, wo noch die Positionen sich unterscheiden und wo wir vielleicht einander näher kommen können in diesen Positionen, das würde auch natürlich interessant sein. Also zu der Scharia-Thematik wissen wir ja, oder ich denke, ich weiß nicht, ob Sie damals mit Herrn Majuka auch darüber gesprochen haben, 2016, wo Sie die Moschee besucht haben.
Ich weiß das nicht.
Ja, aber es ist eine relativ für uns, wenn Sie mich fragen würden, was ist für dich wichtiger? Also erstmal, was ist denn überhaupt Scharia? Scharia ist ja nicht nur einfach so ein Strafgesetzbuch, wie man es aus Deutschland heraus kennt, sondern es ist, Scharia ist eigentlich die gesamte islamische Theologie und das umfasst eigentlich so viele Lebensbereiche. Und für mich, wenn mich jemand fragen würde, was ist für dich wichtiger, die Scharia oder das Grundgesetz, dann würde ich sagen, für mich ist die Scharia wichtiger. Aber jetzt kommt der Knackpunkt dazu, nicht erschrecken, dass die Scharia sozusagen mir lehrt, die Gesetze des Landes auch zu folgen und diese auch zu respektieren. Und aus einer religiösen Motivation heraus ist es für mich wichtig, egal, also für all unsere Gemeindemitglieder überall, wo auf der Welt sie leben, die Gesetze des Landes, des jeweiligen Landes, dann auch zu befolgen und zu respektieren und zu achten.
Was ist aber im Konfliktfall?
Ja, ganz einfach. Im Konfliktfall auch relativ einfach. Nehmen wir mal an, es ist Krieg.
Aha.
Und da entsteht ein Konfliktfall und ich bin nicht der Meinung und bin ich überzeugt davon, dass es richtig ist oder nicht. Ne? Oder dann kann ich einfach, anstatt Unruhe zu stiften oder nicht mehr loyal zu dem Land zu sein, habe ich die Möglichkeit auszuwandern und das Land zu verlassen. Aber ich kann nicht aufbauschen gegen mein eigenes, also dort leben, dann nochmal gegen das eigene Land agieren. Das ist etwas, was islamisch gesehen nicht erlaubt ist. So würde das im Konfliktfall passieren. Ansonsten ist es ja, es gibt ja bestimmte Dinge, wenn man schaut, losgelöst auch von Religion gibt es ja Überzeugungen. Ja, sie haben Überzeugungen, die aktuell vielleicht, was in der Politik nicht gut läuft und sie sind der Meinung, das sollte so laufen. Ne? Genau so habe ich Überzeugungen, was aktuell in der Politik nicht gut läuft. Und
da finden wir wahrscheinlich auch schnell die gemeinsame Wahl.
Dass man sozusagen,
was das anbelangt.
Und da hat man ja die legitimen und rechtlichen Möglichkeiten, da so zu agieren, so dass man das, wovon man überzeugt ist, dann halt auch irgendwo dann auch Platz findet in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist einfach typisch, also das ist wie in jeder Debatte, dass man sich gegenseitig von den Überzeugungen oder überzeugen muss, um den anderen auch für sich zu gewinnen und die Gesellschaft für sich zu gewinnen. Und ich glaube, das ist eine kontinuierliche Debatte, die da ist. Das ist so, wie wir das handhaben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Der andere Aspekt zu dem Thema Gebetsruf, da habe ich ja, also da würde mich auch nochmal Ihre Meinung interessieren und da könnten wir ja gerne darauf auch einsteigen.
Ja, gerne. Also ich will noch was voranstellen. Sie sind natürlich, wenn man jetzt über das Thema Scharia redet, Sie sind Islamgelehrter, Sie haben das studiert. Ich habe die letzten Facetten nicht. Ich betrachte es aus der Position des Politikers. Das ist ungefähr, als wenn wir zwei jetzt anfingen, über Finanzwissenschaft oder Geldtheorie zu sprechen. Ja, da bringe ich ein Basiswissen mit, das Sie nicht haben können und das ist umgekehrt auch so. Also das müssen Sie immer respektieren. Muezzinruf. Wir haben es ja gerade in Köln. Ne? Mhm. Also um daraus keinen Hehl zu machen, ich halte es für falsch, das zuzulassen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Es wird gesagt, ja, aber Kirchengeläut wird doch auch zugelassen. Aber Kirchengeläut ist reiner Klang. Und der Muezzinruf ist ein Glaubensbekenntnis. Dann brauche ich Ihnen nicht so sagen, das kennen Sie ja genau. Und ich muss es erst lesen. Ja. Und das ist damit bereits eine religiöse Aussage, die daraus versandt wird. Das tut das Kirchengeläut nicht. Ich glaube nicht, dass es gut ist, in unserer Gesellschaft den Muezzinruf zuzulassen. Ich habe aber überhaupt kein Problem, wenn das zum Beispiel auf elektronischen Wegen gemacht wird. Ja? Also ich meine, gleich welche Region, alle Menschen haben heute ihre Handys, Laptops, ja? Da kann man auch dazu aufrufen, da stellt man sich die App entsprechend ein und dann kriegt man seinen Ruf. Aber dass es in der Öffentlichkeit läuft und dann eben mit dem einzigen Gott Allah, das ist ein Absolutheitsanspruch, der da drin steckt. Den hat die christliche Kirche ja auch. Aber Glockengeläut zum Gottesdienst ist eine Einladung, zum Gottesdienst zu kommen. Da steckt aber kein Glaubensbekenntnis drin, das also in die breite Öffentlichkeit transportiert. Mhm. Und das markiert für mich einen Unterschied.
Ja, dazu habe ich zwei Fragen. Also, wie ist das mit der Freiheit der Religionsausübung zu vereinbaren, dass das nicht zugelassen wird? Das ist die erste Frage, also rein rechtlich. Und zweitens, der Aspekt ist einfach, klar, Sie haben ja auch selbst gesagt, also einerseits haben Sie ja gesagt, dass das Kirchenglocken ist einfach nur ein Klang, andererseits haben Sie gesagt, das ist eine Einladung zum Gottesdienst. Ne? Also hat der Klang eine gewisse Bedeutung.
Natürlich.
Und genauso hat der Muezzinruf natürlich auch eine Bedeutung. Es ist ja nicht so, dass es so ein Kirchenglocken einfach ein Vakuum in einem Vakuum irgendwie gemacht hat, ohne jegliche Botschaft. Und dabei, also mir ist das völlig recht, also ich würde mich sogar dafür einsetzen, dass auch Kirchenglocken läuten, weil die Religionsfreiheit für mich einfach grundlegend ist und wichtig ist. Und auf der anderen Seite sehe ich, also dass wenn die Gesetze des Landes eingehalten werden, das Landesemissionsschutzgesetz eingehalten wird, und sehe ich überhaupt gar kein Problem damit. Also wo
mein Problem bleibt bei der Geschichte. Also nochmal, das eine hab ich schon gesagt. Das andere ist, dass es natürlich jetzt bei der Kölner Geschichte auch noch nur die DTIP-Moschee geht. Und Sie wissen, wer die Kölner Moschee eingeweiht hat, das war Erdogan. Und Erdogan ist nun definitiv ein Vertreter des politischen Islam. Und dann wüsste ich von Herrn Erdogan zum Beispiel ganz gerne mal, ich weiß, das ist nicht Ihre Richtung des Islam, ob er denn bereit ist, katholisches Glockengeläut für christliche Gottesdienste auf türkischem Boden zu tolerieren.
Das gibt es.
Das gibt es?
Ja, das gibt es. Es läuten auch Kirchen in der Türkei.
Kirchenglocken in der Türkei?
Ja.
Also das wäre mir neu.
Das gibt es. Und deshalb ist das ist der eine Aspekt. Der zweite, aber wie würden Sie das rechtlich vereinbaren?
Schauen Sie mal, ich habe ja.
Auf welcher Basis würden Sie sagen, nicht zulassen?
Es ist ein Bekenntnis, das ausgerufen wird über die Fläche hinweg. Und ich glaube nicht, dass das Bestandteil sein muss einer freien Religionsausübung. Ich bin, und das bin ich mir sicher, das nehmen Sie mir auch ab, entschieden dafür, dass hier die muslimische Religionsausübung ermöglicht wird. Ich würde mich auch verteidigen, wenn es um Moscheebauten geht, dass Moscheen selbstverständlich gebaut werden müssen. Das sind die Gebetshäuser der Muslime. Die müssen da sein. Das ist notwendig für die Ausübung. Beim Muezzinruf glaube ich nicht, dass es zwingend notwendig ist. Und wir werden uns wahrscheinlich an einem Punkt unterscheiden. Schauen Sie mal, wir leben hier im Okzident. Wir sind hier eigentlich christlich-abendländisch geprägt. Schauen Sie sich mal unsere Feiertagskultur an. Wir feiern Ostern als höchstes Fest der Christenheit. Wir feiern Pfingsten. Wir feiern Weihnachten, das Fest von Christi Geburt. Das sind christliche Feiertage. Ja, und das ist der Kulturkreis hier, der ist so geprägt über Jahrhunderte und länger. Und an dieser Prägung möchte ich denn gern auch festhalten. Sie könnten noch als Nächstes dann sagen, ja, Moment, dann gehört es auch zu unserer Religionsfreiheit, dass wir eben unsere muslimischen Feiertage hier auch als allgemein anerkannte gesetzliche Feiertage bekommen.
Selbstverständlich.
Ja, so. Ja. Da haben wir aber eine lustige Feiertagskultur. Dann kommen noch jüdische Feiertage dazu. Die dürfen wir nun keinesfalls ausnehmen.
Ja.
Dann kommen wir nicht mehr viel zum Arbeiten. Also ich halte daran fest, und da bin ich mir sicher, da kommen wir auch auf keinen gemeinsamen Zweig. Das ist eben der Punkt, an dem ich auch hart bin. Ich sage, das hier ist im Kern kulturell, geistesgeschichtlich Okzident, und es ist christlich-abendländisch geprägt, christlich-jüdisch-abendländisch geprägt.
Richtig.
Aber das muss aber heißen, in einem aufgeklärten Christentum, das Christentum hat ja in früheren Jahrhunderten auch seine gewaltsamen Empfehlungen gehabt, so ist das ja noch keineswegs, aber das war eben vor der Aufklärung.
Mhm.
Das muss aber heißen, dass die Religionsfreiheit dazugehört, das heißt, es muss Menschen anderen Glaubens, seien das Muslime, seien das Hindus, ihre Religionsausübung ermöglicht werden. So, und dann kommen wir in den sensiblen Bereich rein, gehört der Muezzinruf zwingend dazu. Da sind da wahrscheinlich dann unterschiedliche Auffassung.
Ich glaube, da sind einmal zwei Aspekte. Also mich interessiert ja einfach nur, wie das rechtlich, das ist der eine Aspekt, ne? Wie man das rechtlich verhindern kann. Und der zweite Aspekt ist ja auch, die christliche Prägung kommt ja aus dem Orient. Ne? Das ist ja auch nicht etwas, was direkt einfach so entstanden ist und schon immer so war. Und Gesellschaften verändern sich ja stets. Also vor 50 Jahren haben wir eine komplett andere Situation gehabt als jetzt. So wird sich auch zukünftig die Gesellschaft verändern. Und
das ist ja das, was einigen die große Panik ins Gesicht treibt, die ja vom Bevölkerungsaustausch leben.
Aber so
der muslimische Anteil wird größer. Und das liegt schlicht und einfach an der, jetzt nutze ich mal einen neutralwissenschaftlichen, aber wie schönen Begriff, an der Reproduktionsrate. Muslime haben im Durchschnitt mehr Kinder als Christen sie heute haben. Und dadurch haben sie automatisch eine Verschiebung der Strukturen. Das können sie aber jetzt mit Verlaub, sie können den Leuten ja nicht vorwerfen, dass sie Kinder in die Welt setzen. Ja, dann müssen sie selber mehr Kinder in die Welt setzen. Ich sage manchmal salopp und damit ein bisschen kokettierend, ich habe meinen Beitrag geleistet, ich habe 5 leibliche Kinder. Also an mir liegt es nicht.
Also ich glaube, also ich denke, hier auch im Bezug zu diesem Thema, ich glaube auch hier, wenn sich Gesellschaften wandeln, die wandeln sich ja auf Basis einer Überzeugung. Und Überzeugungen, Meinungen ändern sich stets. Und es ist immer ein Wettbewerb da oder ein gewisser Austausch da, wie bestimmte Überzeugungen sich durchsetzen, weil Menschen einfach Antworten für ihr Leben in bestimmten Überzeugungen finden. Und wenn der Islam sozusagen den Menschen eine Antwort gibt für Fragen auf ihr Leben und ihren Umständen, dann ist das doch etwas Gutes und nicht was Schlechtes. Wenn sich die Menschen dadurch bereichert fühlen, ihr Familienleben sich eventuell dadurch stärkt, wobei ich sagen muss, wenn muslimische Menschen oder wenn Migranten hierher kommen, dann reduziert sich, dann färbt sich das auch ab, dann reduziert sich auch die Anzahl der Kinder. Das ist auch nicht etwas, was das irgendwie so automatisch gegeben ist, dass da halt immer stets sozusagen muslimische Familien kinderreich sind. Das färbt sich auch ab.
Offensichtlich, also, dass das nur nichts Verwerfliches
ist. Na, natürlich nicht. Also Kinderreichtum ist, oder sagen wir mal, es ist etwas,
das ist ein Reichtum.
Stärkt und ja, und
ist ein Reichtum.
Islamisch gesehen als Bereicherung auch angesehen wird, ja, und als eine Segnung
Christlich
angesehen
auch
wird. Genau. Und ich denke, die Frage ist ja, es geht ja nicht meines Erachtens um die Reproduktionsrate, sondern es geht da eigentlich... Ein
schönes Wort,
oder? Ja, überhaupt gar kein schönes Wort.
Nee, aber das heißt tatsächlich, wissenschaftlich heißt das. Ich finde es auch sehr schräg, muss ich sagen.
Ja, es geht hauptsächlich darum, wo finde ich Antworten für mein Leben?
Ja.
Und wenn die muslimische Religion sich durchsetzt, nicht aufgrund irgendein, dass es aufgedrängt wird, aufgezwungen wird, sondern aus einer Überzeugung heraus. Ja. Was ist daran so verwerflich?
Wenn es aus Überzeugung geschieht, nicht. Wenn Menschen zum Islam konvertieren, aber wenn sie darin die Lösung für die Fragen, nein, macht mir keine Angst. Das macht mir überhaupt keine Angst. Angst macht mir, wenn Menschen unter der Knute gehalten werden. Also ich meine, gucken Sie mal an, was da im Iran sich gerade vollzieht, Mullah-Regime. Ja? Wenn mit Gewalt durchgesetzt wird, ich habe da kein Problem damit, wenn junge Frauen sagen, ich möchte für mich, ich bekenne mich zum Islam und ich möchte auch ein Kopftuch tragen. Und es ist deren eigener freier Wille. Gut, okay, macht mir auch keine Angst, besorgt mich gar nicht. Ich muss ja auch nicht alles verstehen. Ich verstehe übrigens auch in meiner Kirche nicht alles anderen Sitten und Gebräuche. Muss man auch gar nicht. Wenn es den Menschen gut tut und sie es aus freien Stücken tun, ist es okay. Wenn sie gezwungen werden soll, ein Kopftuch zu tragen, und wir erleben diese Geschichten gerade im Iran, da hört der Spaß dann aber ganz gewaltig auf. Und
genau.
Gewaltig hier im doppelten Sinne, das sind Dinge, die überhaupt nicht gehen.
Ja.
Aber wie sollte ich Angst davor haben, dass... Schauen Sie mal, Menschen suchen Antworten, auch im transzendenten Bereich. Also ihnen das rein Diesseitige reicht ihnen nicht aus. Das sind Sinnfragen.
Mhm.
Und wenn sie eine Antwort auf ihre Sinnfragen im Islam finden, und das friedlich leben. Wo ist das Problem?
Mhm.
Und ich kenne Leute, die das getan haben. Ich kenne Leute, die zum Katholizismus konvertiert sind, die ursprünglich aus völlig anderen Denkrichtungen kommen und die haben da ihre Antworten gefunden.
Mhm.
Alles in Ordnung. Solange sich nach Recht und Ordnung vollziehen.
Absolut richtig. Das Kopftuch aufzuzwingen ist komplett falsch, aber ich finde es genauso falsch, es abzuzwingen. Zum Beispiel in Deutschland, im öffentlichen Raum. In Bildungseinrichtungen finde ich es genauso falsch.
Ja, das ist ein sensibler Bereich. Das will ich gerne eingestehen.
Hm. Weil wenn man sich auch hier in diesem Zusammenhang einfach mal anschaut, klar, über Verbote und so weiter, ich glaube, da erreicht man nichts. Also wenn, nehmen wir mal an, ja, es gibt ja auch immer die Debatte über Leitkultur und so weiter und so fort. Ich bin der Überzeugung, auch eine Leitkultur kann nicht aufgezwungen werden. Die muss... Wenn man wirklich überzeugt davon ist, dass eine gewisse Leitkultur zu haben, dann muss man den Nächsten davon überzeugen.
Ist das eine Leitkultur, die aufgezwungen wird, ist schwach und wird keinen Bestand haben. Alles, was aufgezwungen wird, was ein Mensch aufgezwungen wird, wird über früh oder lang durchbrochen. Es geht nur mit Überzeugung. Und das anders funktioniert das nicht. Es sind, wenn Sie so wollen, intellektuelle Angebote, auch geistliche Angebote, die man macht als Angebot. Es muss den Menschen die Freiheit gegeben sein, sie für sich anzunehmen, darin vielleicht auch Großes für sich zu entdecken oder zu sagen, ich kann damit nichts anfangen. Aber das muss sein. Also auch Negation, dass ich sage, ich kann damit nichts anfangen. Und die ist zu tolerieren. Das ist ein Bestandteil einer freiheitlichen Gesellschaft.
Ja? Absolut, das ist richtig. Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich möchte keinen Gebetsruf haben, ich möchte keine Kirchenglocken haben, ich will nichts davon haben. Und ich finde, das ist auch, aber ich finde das verkehrt, weil dann, das ist ja auch eine Ansicht. Und diese Ansicht ist ja nicht im Vakuum, das ist ja auch etwas, was sozusagen sich ausbreitet. Und ich finde diese einseitige Ansicht schlimmer, als wenn es eine vielfältige gibt, wo ja, der Muezzin ruft, wo Kirchenglocken läuten oder wo auch anders. Irgendwie dann halt Religion ausgeübt wird oder bestimmte Meinungen oder bestimmte Überzeugungen umgesetzt werden.
Wir sind jetzt natürlich bei einer wichtigen Vokabel, nicht? Das ist Leitkultur. Und das, was wir in früheren Zeitpunkt des Gesprächs schon mal hatten, dass ich nämlich gesagt habe, Schanz, das ist hier über Jahrhunderte gewachsen. Das ist die kulturelle Prägung, die die Menschen haben, die ich auch habe und zu der ich mich auch bekenne. Ja, ich habe einen christlichen Glauben und das ist meine Kultur, das ist mein Kulturkreis, das ist so. Ich würde aber schwächeln, wenn ich versuche, alle anderen Formen des Lebens zu unterdrücken.
Mhm.
Deswegen darf man diese Unterdrückung nicht machen.
Mhm.
Ja? Was wir im Moment sicherlich im westlich-christlichen Kreis haben, ist genau das eine Überzeugungskrise.
Mhm.
Ja? Die ich mit großer, großer Sorge sehe. Die hat der Islam nicht in dem Maße. Und darum gewinnt er auch an Boden, wenn Sie so wollen. Wettbewerb, das ist wie eine Ökonomie. Aber auch da gilt, Wettbewerb muss sich nach Regeln vollziehen. Es muss ein freier Wettbewerb der verschiedenen weltanschaulichen Angebote sein. Solange das sichergestellt ist, habe ich mit allem meinen Frieden.
Was mich auch noch interessieren würde, Sie hatten ja gesagt gehabt, ich muss nochmal zurück zu Ihrer ehemaligen Partei. Sie hatten ja gesagt, ist für mich interessant.
Ja, machen Sie.
Weil der Grund dafür ist, Sie hatten ja gesagt, wenn Sie zurück, also dass man diese Leute nicht mehr gewinnen kann. Das ist ja so im Grunde genommen der Grund, warum Sie auch nach Jahren dann letztendlich ausgeschieden sind. Okay, nehmen wir mal, und Sie werden ja sowieso als Verräter betrachtet und haben
sowieso gar keine Welt. Also ich bin mal jeder muslimische Extremist. Ich habe die Partei.
Aber Sie kennen das Publikum sehr, sehr gut.
Ja.
Was würden Sie einem Muslim sagen, einem muslimischen Imam sagen? Wie kann ich die Leute erreichen und deren Vorurteile, deren Weltbild etwas verändern und etwas Misstrauen beseitigen und Vertrauen aufbauen? Oder ist das komplett No-Go? Geht gar nicht.
Die erreichen Sie nicht. Die Leute erreichen Sie nicht. Die dumpfen Brüller erreichen sie nicht. Weil die verstehen Sie, das ist, ich würde Ihnen ja gerne was anderes sagen. Aber es ist so. Ich sage Ihnen das, die sind so krass drauf. Stellen Sie sich das für einen Moment mal vor aus der Position eines Redners auf einer Parteiversammlung. Ich weiß nicht, auf wie vielen Versammlungen ich gesprochen habe. Ich habe vor Auditorien gesprochen, wo viele Parteileute waren, auch andere. Wo ich es mit sehr vernünftigen Menschen zu tun hatte, wo auch anschließend Fragerunden gemacht wurden, die waren hochkonstruktiv und differenziert, auch zu den Themen übrigens, war super. Ich habe aber auch auf Versammlungen gesprochen, wo ich in Gesichter geguckt habe, wo ich gedacht habe, nee, hast dich verlaufen, geht nicht. Und auch die kommen manchmal nach der Veranstaltung zu und die haben ihre Wahrheit, die sagen, und da haben sie keine Ahnung und dann hauen die ihnen verbal was um die Löffel, ja, weil die ein feststehendes Weltbild haben, das kriegen sie nicht hin. Es gibt dieses Sprachbild des Spießers. Und das sind die Spießer, die wirklichen Spießer. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht bereit sind nachzudenken, nicht bereit sind in Frage zu stellen, nicht die Vorläufigkeit allen Wissens akzeptieren, sondern dass sie für sich ganz einfach ein Weltbild geschaffen haben, das steht, unverrückbar. Und in diesem Weltbild das sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, wie Sie sich vorstellen können. Das sind oft sehr einfache Menschen. Und die haben ihr Weltbild, die erreichen sie nicht. Können sie machen, was sie wollen. Und solche gibt es da eben auch. Aber nochmal, ich erlaube mir die Differenzierung, das sind da nicht alle. Ja, sonst heißt es ja, der haut da auf allen auf. Nein, ich kenne da wirklich feinsinnige Menschen. Aber durchgesetzt hat sich die andere Linie. Und die stehen dann da mit Verlaub und brüllen. Die erreichen sie nicht. Dürfen machen, was sie wollen. Und wir erreichen sie nicht.
Die Feinsinnigen, wie würden wir die erreichen?
Und mit Einladungen zu Gesprächen, wie sie es mit mir gemacht haben.
Und jetzt nochmal zu denen, wo Sie, weil das ist ein bisschen schwer zu verdauen für mich. Als gläubiger Mensch, als jemand, der wirklich an das Gute am Menschen auch glaubt. Ich gebe an keinen Menschen auf, also weil ich immer die Hoffnung habe und den Glauben habe, dass jeder Mensch, also im islamisch gesehen hat man die Auffassung, dass jeder Mensch frei von Sünde geboren wurde. Und all diese, das Verhalten, das sozialisiert sozusagen ist. Und ich bin der Überzeugung, dass man wirklich jeden Menschen erreichen kann. Aber ich, das unterscheidet
vielleicht sich. Vielleicht haben sie auch die Gabe, ich habe die nur nicht.
Das unterscheidet sich aber auch nicht viel vom christlichen Glauben. Da gibt man ja auch nicht einfach so am Menschen auf. Aber haben Sie da so schlechte Erfahrungen gemacht, dass Sie da komplett da...
Ja, ich habe schon Erfahrungen gemacht mit Menschen, die wollen auch gar nicht zuhören. Sondern die haben permanent, die sind ständig auf Sendung, nie auf Empfang. Die sind dumpf, die sind hasserfüllt, die haben die Schnauze voll von dieser Welt, die fühlen sich zu den, halten sich für die Verlierer und da waren, müssen zwangsläufig andere schuld sein, weil dass sie schuld sein könnten, das halten sie nicht aus. Diese Leute kriegen sie nicht. Entschuldigung, das ist meine, ich will sie nicht desillusionieren, aber das ist wirklich meine Erfahrung.
Ja.
Und nochmal, das sind ja Gott sei Dank nicht alle. Und ich möchte Sie da auch nicht desillusionieren, nicht aufzuhören, weiter mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Es gibt so viele, mit denen sich das lohnt. Man kann so kostbare Erfahrungen machen. Und ganz in ganz seltenen Fällen machen solche Menschen, die völlig verbrettert und vernagelt sind, auf einmal eine Grenzerfahrung, eine wirkliche Grenzerfahrung, und sagen, könnte sein, dass ich schief lag. Mhm. Lassen Sie den mal einen Autounfall haben? Kind hinten eingeklemmt und dann lassen sie mal irgendeinen muslimischen Menschen kommen, der reißt die Tür auf, rettet dem das Kind. In dem Moment geht er nachträglich. Aber das sind natürlich Extremsituationen.
Aber ich will ihm dennoch ein bisschen Hoffnung machen. Ja, der Grund dafür ist einfach unsere Gemeinde, die Ahmadiyya Muslim-Gemeinschaft, die ist ja entstanden aus einem Selbstverständnis heraus, die Oberflächlichkeit zu beseitigen, und die Missstände in der muslimischen Welt zu beseitigen und mit der Spiritualität, die Spiritualität wiederherzusetzen. Und unsere Gemeinde, da sind Menschen beigetreten, teilweise, die früher wirklich extremistische und radikale Gedanken hatten und sich komplett gewandelt haben.
Aber und die waren noch jung, oder?
Ja, also in eigentlich in unterschiedlichen Altersgruppen. Und doch eigentlich in unterschiedlichen Altersgruppen. Und ich kenne einige von ihnen selbst persönlich, wo sich das wirklich gewandelt hat. Und sie komplett integriert sind und wirklich die beabsichtigt hatten, zuvor unsere Gemeindemitglieder zu töten und selbst dann unserer Gemeinde beigetreten sind und dann, wo sich wirklich dieses Weltbild aufgelöst hat zuvor. Mhm. Und das macht mir halt auch immer Hoffnung. Und auch die Hoffnung, dass, wenn man überlegt, wenn halt, wir schauen uns mal einfach Propheten an. Ja, also natürlich der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, aber auch andere Propheten zuvor, wie Jesus, Moses, Friede sei mit all den Propheten, die waren ja auch immer alleine in der Gesellschaft und die haben ja auch es geschafft, ihre Botschaft und ihre Überzeugung so zu vermitteln, dass man die Gesellschaft sich gewandelt hat. Ne? Daher denke ich, also habe ich, klar, vielleicht ist es naiv, aber ich glaube, manchmal ist es gut, naiv zu sein. Und dennoch,
Menschen, das ist auch, ja.
Ja,
also, klingt ja jetzt auch so ein bisschen bipolar. Sie als derjenige, der daran glaubt, dass man alle Menschen erreichen kann und ich als derjenige, der sagt, das geht überhaupt nicht. Ich habe ja in meinem Leben so viele Menschen erreicht und meine Erfahrung ist auch, deswegen fragte ich nach dem Alter, je jünger die Menschen sind, desto weniger festgelegt sind sie. Das ist zum Beispiel, was auch mich wahnsinnig gern, ich habe 20 Jahre da an der Hochschule als Professor gearbeitet mit jungen Menschen, die waren oft völlig offen im Denken und da geht es jetzt um völlig andere Themen, nicht religiös, sondern wie baut man eine Gesellschaft auf und wie baut man einen Staat auf? Ja, allgemeine Staatstheorie und solche Geschichten, die man dann für freiheitliches Denken auch tatsächlich begeistern kann. Und manchmal kann man in den Gesichtern dieses Aha-Erlebnis sehen. Das ist das Schönste, was einem als Lehrer passieren kann. Mhm. Ich habe ja viele Menschen auch erreicht. Aber wenn Sie mich fragen, ob man alle erreichen kann, dann habe ich tatsächlich eine pessimistischere Haltung als Sie. Einfach weil ich Leute kenne, die sind dann aber eben nicht jung, die sind eher so mein Alter, Anfang 60 oder sowas.
Wo sich das sein,
die sind
so fremd gefahren hat.
Dann sind so vernagelt, so
traumatisiert. Ja.
Kriegen sie nicht. Nein. Und das ist dann irgendwann auch, das gibt man dann auch auf, weil man genau weiß, die holt man nicht. Man muss mit den Menschen sprechen, die sich noch eine Offenheit im Denken bewahren haben, die Zweifel als etwas Konstruktives ansehen. Ja, für viele Menschen sind so kaputt. Zweifel, das wollen die wegschieben. Die brauchen ihre einfachen Klarheiten, klaren Wahrheiten. Denen ist letztlich wahrscheinlich völlig egal, ob das die Wahrheit ist. Aber sie brauchen diese Festung.
Mhm.
Ja? Ein offener Mensch braucht diese Festung nicht und der lässt immer den Zweifel zu.
Mhm.
Und betrachtet das auch nicht als eine Bedrohung. Und Das drückt es vielleicht ganz gut aus. Und da macht es den Unterschied. Und ich bin zu vielen Menschen begegnet, gerade auch in dieser Partei, in bestimmten Regionen auch stärker als in anderen, aber das lassen wir jetzt mal weg.
Ja.
Die brauchen die ganz einfachen Wahrheiten. Mhm. Und wenn man denen mit einer Differenziertheit kommt und damit kommt und sagt, stell doch mal die Frage, ob das vielleicht auch falsch sein könnte.
Mhm. Ist mir Ruhe damit.
Mhm. Ja, das ist so.
Ja, und jetzt vielleicht auch ein bisschen abzurunden, wie schauen Sie eigentlich in die Zukunft? Jetzt auch im Bezug, natürlich in Deutschland-Politik.
Mit großer Sorge. Jetzt in Bezug auf...
Also Politik und Islam. Also
Islam ist da nicht meine große Sorge. Hm. Meine große Sorge ist, dass hier der... wir erleben eine gesellschaftliche Polarisierung.
Hm.
Die ist brutal und wir haben auch... Aber da kommen wir in einen völlig anderen Kontext rein. Hier wird eine völlig falsche Politik gemacht.
Mhm.
Und das liegt im Kern daran, dass man nicht bereit ist, kurzfristig zu entscheiden. Also das ist jetzt ein völlig anderes Thema, werden wir jetzt sicherlich auch nicht vertiefen. Aber nehmen Sie in dieser Woche dieses Verfügen, so die drei verbliebenen Kernkraftwerke, die dürfen jetzt bis April nächsten Jahres weiterlaufen. Danach ist unwiderruflich Schluss. Es werden keine Brennstäbe
gestellt.
Ja? Und damit ist das Ende der Kernkraft in Deutschland. Ich sage Ihnen, wenn wir hier als Industriegesellschaft, prosperierende Industriegesellschaft, erfolgreich weiter agieren wollen, und darauf basiert unser Wohlstand, unsere Gesellschaft, wie sie ist, dann brauchen wir bezahlbare, zuverlässig immer vorhandene Energie. Und wenn wir gleichzeitig die Belange des Klimaschutzes ernst nehmen wollen, also CO2-Emissionen wirklich reduzieren wollen, auch eine streitbare Position, aber wir nehmen das jetzt mal so als Gesetz. Das ist ja nun auch die klare Mehrheitsposition in der Gesellschaft. Mhm. Dann brauchen wir eine grundlastfähige Energiequelle, die nahezu keine CO2-Emissionen hat.
Mhm.
Das ist die Kernenergie. Was anderes haben wir dann nämlich nicht.
Mhm.
Und das wird hier abgeschafft. Die wissen noch gar nicht, was sie tun. Also wenn ich sehe, was dann Habeck da macht, dann kommt mir das Christliche, denn sie wissen nicht, was sie tun in den Sinn.
Mhm.
Oder er weiß, was er tut, dann ist es noch schlimmer. Ja. Das sind Sorgen, die mich viel stärker...
Also wirtschaftlicher Natur.
Ich bin Ökonom. Ich bin nicht
Religionswissenschaftler. Das ist mein Fachgebiet.
Ja. Und ich habe damit halt auch jeden Tag zu tun im parlamentarischen Alltag.
Mhm.
Und da sind meine großen Sorgen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute, ich bin 61 Jahre alt. Ich kenne jede Menge Leute meines Alters, die übrigens überwiegend kinderlos sind, die sagen, ach, solange ich noch da bin, hält das noch.
Mhm.
Was ist denn das für eine Einstellung?
Mhm.
Ja? Also ich habe...
sehr eigensinnig.
Kinder, ja. Ich habe Enkel... Und ich habe den Wunsch, dass die hier noch in einer friedlichen, freiheitlichen Gesellschaft leben, wie ich jetzt schon 6 Jahrzehnte das Glück hatte, es zu tun.
Mhm.
Und das sehe ich in großer Gefahr.
Mhm.
Die Gefahr sehe ich auch vom Extremismus kommend, aber dann eben von allen Ecken des Extremismus. Wir haben völlig durchgeknallte Linksextremisten, völlig durchgeknallte Rechtsextremisten, gewaltbereit.
Mhm.
Die haben wir haben natürlich auch religiösen Extremismus. Ist eine der Gefahren, die wir haben für die Zukunft.
Ja, ich glaube, das ist etwas in der Zukunft, wo wir natürlich alle uns wünschen, dass da den Wohlstand, dass der beibehalten wird, natürlich auch weiter sich ausbreitet. Nicht nur, ich finde, das sollte nicht nur auf nationaler Ebene sein, sondern auf internationaler Ebene, weil Wohlstand beschränkt nur auf die eigenen Grenzen und Gerechtigkeit nur eingeschränkt auf die eigenen Grenzen, das hilft uns nicht weiter, noch ist das nachhaltig. Aber dann haben wir ein gutes Schlusswort, dass wir hoffen, dass die kommenden Generationen auch in Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit leben.
Also ich glaube, in dem Punkt sind wir uns
wohl
sicherlich zu 100% einig. Ja.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Danke.
Eine Produktion von MTA International Germany Studios.